Vom 12. bis 14. Mai ist die Europäische Bibelschule. Und das ist etwas, was es seit vielen Jahren gibt in unseren Gemeinden. Da werden verschiedene Themen immer herausgegriffen, die besonders relevant sind für uns als Gemeinden. Dieses Mal ist das Thema eine gesunde und biblische Perspektive über Sexualität. Nun, diese Bibelschule, also dieses Thema scheint doch etwas Besonderes zu haben. Und man könnte meinen, dass jetzt, weil es so ungewöhnlich ist, dass das deshalb diesmal völlig überrannt ist. Nun, interessanterweise, normalerweise sind so zwischen 10 und 20 von uns hier dann dabei gewesen bei dieser Bibelschule. Bis zum heutigen Tag haben sich erst 2 angemeldet dafür. Und ich habe diese letzte Woche ein bisschen mit Michael Brück telefoniert in München, der das mitorganisiert, und habe ihn gefragt, wie es bei Ihnen ist dort in München. Und der hat gesagt, ja, eigentlich ganz ähnlich. Und wir haben ein bisschen überlegt, woran könnte das liegen? Und er hat erzählt, sie haben mal ein Seminar gemacht mit diesem Thema in München, und da war es auch so, dass sehr wenige Leute sich angemeldet haben und sie mussten 2-3 Mal drüber reden, um ein bisschen Ängste und Berührungsängste zu nehmen zu diesem Thema. Weil es könnte ja so sein, dass andere über mich so denken, wenn ich da hinfahre. Erstens, der fährt dahin, weil er total ein Problem mit diesem Thema hat. Und mit dem stimmt irgendwas nicht. Und jetzt braucht er so eine Gruppe, die ihm da hilft. Oder wenn du als Ehepaar dahin fährst, denkst du ja, oh, die zwei, die glaube ich, brauchen wirklich Hilfe, die fahren dahin, da, mit denen stimmt irgendwas nicht. Und das Gegenteil ist der Fall. Das ist eins der Themen, die auch in der Bibel behandelt werden und mit denen wir uns genauso zuversichtlich auseinandersetzen können. Ich kann dich nur dringend ermutigen, daran teilzunehmen. Das Ganze ist in Budapest, die Teilnahmegebühr nur für die Veranstaltung sind 50 oder 60 Euro, wirklich denkbar wenig. Budapest ist eine recht günstige Stadt, und um eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Das Ganze findet statt auf einem Boot, das auch als Hotel benutzt werden kann. So, ich denke, ich kann euch nur dringend ermutigen, heute ist der letzte Tag, wo ihr euch noch anmelden könnt. Wenn ihr nicht dabei seid, seid ihr nicht dabei. Aber ich habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Einleitung für die Predigt. Warum? Weil mit Jesus ist es eigentlich ganz ähnlich so, habe ich den Eindruck. Wenn ich mit Menschen über Jesus spreche, gibt es so verschiedene Berührungsängste. Ja? Und manche denken, okay, wenn ich jetzt so als jemand, der sich noch nie groß mit Jesus beschäftigt hat, jetzt plötzlich anfange, zum Gottesdienst zu gehen, dann denken die alle, der hat wahrscheinlich irgendwelche Probleme. Und hat es bis jetzt nicht gelöst bekommen und jetzt versucht er mal Religion. Ja. Oder du fängst an, dich mit Jesus zu beschäftigen. Das kann beim Thema Sexualität ganz ähnlich sein. Das polarisiert irgendwie. Ne? Man könnte dann meinen, dass du dich damit beschäftigst, weil du hast Berührungsängste, weil du weißt, okay, wenn ich mich mit dem Thema dann beschäftige, dann könnte ich etwas hören, was ich eigentlich gar nicht hören will. Weil wenn ich es hören würde, dann würde das vielleicht Veränderung bedeuten. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich mich verändern will. Also gucke ich mir das Thema doch einfach mal nicht an. Das scheint mir mit Jesus auch so zu sein. Ganz ähnlich, ne? So, du weißt schon irgendwie, okay, mit Jesus, das muss schon irgendwas Besonderes sein. Aber wenn ich mich damit beschäftige, könnte das auch Veränderung bedeuten. Und etwas Herausforderndes. Weil Jesus war wirklich jemand sehr Besonderes. Jesus war eine ungewöhnliche Person. Hier ein Zitat von einem Historiker, Herbert George Wells, bekannt vor allem für seine Science-Fiction-Romane, aber er war zuerst Historiker und Soziologe und hat bis 1946 gelebt, aber hat damals gesagt, ich bin Historiker und ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich muss zugeben, als Historiker, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth unbestreitbar das absolute Zentrum der Geschichte ist. Jesus Christus ist leicht die prägendste Figur der gesamten Geschichte, sagt ein nichtgläubiger Historiker. Und das allein sollte Anlass genug sein, für uns mit Jesus zu beschäftigen, genauso wie anderen zu helfen, zu sehen, beschäftige dich mal mit Jesus. Geh mal auf ihn zu, lies mal was in der Bibel darüber. Das ist die größte, wichtigste Persönlichkeit, die jemals gelebt hat. Warum in aller Welt würdest du dich nicht mal damit beschäftigen? Irgendwann in deinem Leben. Mal wirklich erforschen, wer war dieser Typ? wenn du dich mit so vielen anderen Dingen in deinem Leben beschäftigst. Jesus war wirklich diese prägendste Person. Überleg mal, der Typ hat 3 Jahre lang gewirkt, vor 2000 Jahren. Er hat kein einziges Buch geschrieben, er hatte kein politisches Amt, wodurch er an sich schon bekannt gewesen wäre und Leute auf das gehört hätten, was er gemacht hat. Er hatte keinen E-Mail-Verteiler, über den er seine Botschaft verteilen kann, kein Facebook-Account, kein LinkedIn, kein Twitter. Hey, ich bin gerade da, komm mal vorbei. Er hat nur 3 kurze Jahre lang sich vor allem mit 12 Männern beschäftigt und mit einer Reihe von anderen Leuten und hat zu vielen Menschen gepredigt. Und Menschen waren so beeindruckt davon, dass sie angefangen haben, darüber zu reden, dass sie angefangen haben, diese Dinge aufzuschreiben, weil sie wussten, das ist so wichtig, so wertvoll, das darf nicht verloren gehen. Und so sitzen wir 2000 Jahre später hier in einem Gottesdienst und beschäftigen uns mit Jesus. Und dieser mittellose Prediger, wie Herbert George Wells ihn nennt, hat diesen unglaublichen Einfluss gehabt. Genug Grund, um sich mit Jesus zu beschäftigen. Ich habe die letzten 2 Wochen relativ viel über dieses Thema gelesen, was Jesus über sich selbst gesagt hat, was er von sich selbst behauptet hat. Jesus wird gerne instrumentalisiert als jemand, der dein Leben verbessert und der irgendwie so eine Wellness-Religion aufbauen wollte. So, wir fühlen uns dann besser und es verbessert dein Leben. Und mit Sicherheit ist das auch so. Aber das war nicht der Kern von dem, was er gesagt hat. Sein Kern, der seiner Botschaft war, ist das, was Jörg hier vor uns erzählt hat. Vergebung, Beziehung mit Gott, die Beziehung mit Gott in Ordnung bringen. Und darüber hinaus eine Reihe von anderen Ansprüchen, die Jesus gehabt hat. Und Jesus wurde nicht dafür hingerichtet, dass er so viele gute Dinge getan hat, dass die Leute irgendwann gesagt haben, der Typ muss jetzt weg, der macht so viele gute Sachen, das geht ja gar nicht. Jesus wurde für seinen Anspruch hingerichtet. Was meine ich damit? Jesus kommt nach Jerusalem, Lukas Kapitel 19. Ihr könnt dem hier folgen oder dahin aufschlagen, wenn diese Schrift zu klein ist für euch. Jesus kommt nach Jerusalem, nachdem er über längere Zeit in den Gegenden entfernt von Jerusalem gelehrt hat. Und als erstes kommt er hier rein und die Leute sind begeistert. Dieser Wanderprediger, von dem wir schon so viel gehört haben, er kommt jetzt nach Jerusalem und sie empfangen ihn wie ein König. Sie werfen ihre Kleider auf den Boden, damit er auf seinem Esel darüber reiten kann und sie haben diese Palmwedel. Leute sind begeistert. Und Jesus kommt in den Tempel und er sieht die religiöse Heuchelei, das, was ihn sowieso die ganze Zeit gestört hat und denkt wahrscheinlich, jetzt ist der Zeitpunkt, es mal auf den Punkt zu bringen. Und er geht in den Tempel und er macht eine Peitsche aus Stricken und er schmeißt alles um, wirft die Tische um, treibt die Leute hinaus, treibt die Tiere hinaus durch den Tempel und die Schriftgelehrten werden aufmerksam auf ihn. Vers 47 heißt es, aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Das ganze Volk ist da, sie überlegen, der Typ ist zu kontrovers, wir müssen ihn loswerden. Und dann kommen sie zu Jesus und fangen an, ihm Fragen zu stellen. Zum Beispiel Kapitel 20, Vers 2, sage uns, aus welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir eigentlich die Vollmacht gegeben? Wer gibt dir das Recht, so zu reden hier im Tempel? Wer bist denn du überhaupt? Du hast doch gar nicht studiert. Und was macht Jesus? Er stellt eine Gegenfrage, von wem war die Taufe des Johannes? War sie von Menschen oder von Gott? Und sie wissen, wenn sie sagen, sie war von Menschen, dann sagt das ganze Volk, nee, guck mal, wer Johannes war. Wie kannst du sagen, er war von Menschen? Wenn sie sagen, er war von Gott, dann wird er fragen, warum habt ihr dann nicht auf ihn gehört? Weil er hat ja gesagt, dass ich der Messias bin. Und sie sagen, wir wissen es nicht. Und dann sagt Jesus, dann beantworte ich die Frage auch nicht. Und danach, mit diesen ganzen Leuten, die dastehen, erzählt er ein Gleichnis von den bösen Weidengärtnern. Und der Inhalt ist, okay, ich habe aber eine Geschichte für euch. Die Frage beantwortet nicht, aber ich habe eine Geschichte für euch. Stellt euch mal Folgendes vor, da ist ein Weingarten und da ist der Inhaber des Weingartens und er geht außer Landes und er beauftragt verschiedene Leute, sich um diesen Weingarten zu kümmern. Und nach einiger Zeit schickt er seinen Sohn. Und dann kommt der Sohn und er fragt nach, hey, Weingärtner, wie sieht's aus? Und ich sage, du kommst hier nicht rein, du darfst hier nicht rein, also du darfst nicht sehen, was wir hier machen, geh mal wieder weg. Und dann kommt er wieder und dann sagen sie wieder, geh mal weg, wir machen schon unser Ding hier. Und dann kommt er wieder und sagt, hey, ich bin der Sohn des Inhabers, ich darf doch wohl mal den Weingarten sehen. Und dann sind sie so sauer auf ihn, dass sie außerhalb des Weingartens erschlagen. Die Geschichte wollte ich nur erzählen, sagt Jesus. Und die Leute verstanden, was gemeint war. Vers 19, und die Schriftgelehrten und Hohepriester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. So Jesus war sehr klar, dass er ist Gottes Sohn, er ist gesandt von Gott, er ist hier, um nach dem zu sehen, was die Juden mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat, gemacht haben, was das Volk Israel gemacht hat. Dann heißt es Vers 20, sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Und dann kommen diese Leute hin und sagen, okay, wir haben da mal eine Frage, wie ist das denn mit der Steuer? Sollen wir jetzt Steuer zahlen oder nicht? Und wiederum wollen sie ihn aufs Glatteis führen, weil wenn er sagt, ihr sollt keine Steuern zahlen, sondern euer Geld vor allem für Gott einsetzen, dann sagen sie, aha, aber der Kaiser hat gesagt. Und dann haben sie einen Grund, ihn zu verhaften. Und Jesus nimmt diese Münze und sagt, na, lass uns mal gucken, was ist denn auf dieser Münze drauf? Das Bild des Kaisers, na, dann gebt mal das dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und sie sind frustriert. Und dann schicken sie die Sadduzäer von ihnen, eine Gruppe von Menschen, die glaubt, dass es gibt kein Leben nach dem Tod. Und sie stellen ihm eine komische Frage. Was ist denn, Jesus, wenn ein Mann eine Frau heiratet und dann stirbt der Mann und der hat einen Bruder und der Bruder heiratet ihn und der stirbt auch und dann kommt noch ein Bruder und noch 7 Brüder insgesamt und die haben alle die Frau geheiratet und dann sind sie im Himmel, wer ist dann mit ihr verheiratet? Und sie wollen sagen, es gibt doch gar kein Leben nach dem Tod. Und Jesus beantwortet diese Frage auch wieder auf eine interessante Art und Weise. Und sie sind am Ende so frustriert, Vers 40, und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. So, jetzt haben sie schon alles versucht und sie trauen sich gar nicht mehr, ihn noch zu fragen. Und dann legt Jesus nach. Vers 41, er sprach zu ihnen, wieso sagen sie, der Christus sei Davids Sohn? Denn David selbst sagt im Psalmbuch, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. David nennt ihn also einen Herrn, wie ist er dann sein Sohn? Und die Stelle habe ich oft gelesen, diese 3 Verse, und dann dachte ich, okay, whatever, also mal weiter gucken. Aber was sagt Jesus denn hier? Er sagt, okay, ihr nennt mich den Sohn von David. Das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, weil David war der Beste, der Größte, der Tollste aller Könige im Volk Israel. Und du bist ein Nachfolger von ihm. Daumen hoch. Klasse, du bist Davids Sohn. Und er sagt, was soll das Ganze mit Davids Sohn? Ich verstehe das nicht, wovon redet ihr? David sagt doch selbst, und er zitiert da Psalm 119, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze sich zu meiner Rechten. Und das ist ein prophetischer Psalm über das Kommen des Messias. Und damals hat es nicht so viel Sinn gemacht, der Herr sprach zu meinem Herrn, es gab keine Herren über den König. Er sagt, David nennt diesen Menschensohn also den Herrn, wie ist er dann sein Sohn? Er sagt, ich bin doch nicht der Sohn von David, was ist das denn? Ich bin der Chef von David, habt ihr es immer noch nicht kapiert? Jesus hat seinen Anspruch auf so viel mannigfaltige Art und Weise immer wieder versucht, den Menschen bewusst zu machen. Ich habe mich mal hingesetzt und verschiedene Dinge zusammengefasst, die Jesus gesagt hat von sich. Nur um klarzumachen, es geht uns nicht um eine Wellness-Religion hier, sondern um eine Person, die in 3 Jahren unfassbare Dinge getan hat, so wie wir mit unserer ganzen Technik das nicht liefern können und Menschen begeistern können für etwas. Und am Ende wurde er hingerichtet, nicht wegen den guten Dingen, die er getan hat, sondern wegen dem, was er behauptet hat zu sein. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen im Namen meines Vaters. Jesus sagt, ich bin gekommen im Auftrag Gottes. Ich bin vom Vater ausgegangen, in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Er sagt, bevor ihr alle gelebt habt, habe ich schon gelebt. Ich war bei Gott. Dann bin ich auf die Erde gekommen und dann gehe ich wieder zu Gott. Er sagt, ich bin vom Himmel gekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn Jesus seinen Lebenslauf irgendwo eingereicht hätte, wäre da gestanden Bethlehem und dann Nazareth oder umgekehrt und so verschiedene Städte. Aber ganz am Anfang wäre gestanden Himmel. Ich bin vom Himmel gekommen und mein Plan ist wieder zum Himmel zurückzugehen. Ich komme in Erinnerungen hier. Jesus sagt, ihr seid von unten her. Ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Einerseits war Jesus ein Mensch wie du und ich. Auf der anderen Seite hat er gesagt, ich bin kein normaler Mensch. Ich bin nicht einfach nur eine historische Figur, die kommt und geht. Ich komme von Gott. Die Leute hatten verstanden und sagten über ihn selbst, er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Gesagt, das ist, ihr wisst es schon, Will Smith, ja, und sein Sohn. Wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr Gott. Wenn ihr mich ansieht, dann seht ihr, wie Gott ist. Weil ich will es euch einfach machen. Gott ist nicht irgendwie abstrakt da oben im Himmel und wir können ihn nicht fühlen oder kennen oder sehen. Ich bin hier auf der Erde. Schaut mich an. Schaut, wie ich mit Menschen umgehe. Schaut, was ich euch sage. Das ist, wie Gott mit Menschen umgeht. Das ist, wie Gott Menschen liebt. Und das ist, was Gott euch sagen würde. Was für ein Anspruch. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Gott und ich, wir sind genau das Gleiche. Die Menschen haben es damals verstanden, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus hat gesagt, ich bin ein König. Und ich habe ein Reich und ich herrsche über dieses Reich. Und ich habe Nachfolger, die mir nachfolgen, die sich freiwillig meiner Herrschaft unterstellen. Solche Dinge hat Jesus behauptet. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin wie ein Licht und wenn du mir nachfolgst, er sagt, viele von euch wandeln in der Finsternis, ihr lauft mal dahin, stoßt euch den Kopf an, weil ihr nichts seht, dann lauft ihr dahin, haut euch wieder den Kopf an, weil ihr nichts seht. Wie lange wollt ihr das noch machen? Kommt zu mir, werdet ihr aus der Finsternis ins Licht kommen, hier auf der Erde und auch im ewigen Leben, da kommen wir gleich dazu. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und ein- und ausgehen und Weide finden. Er sagt, ich habe eine Herde und wie man zu dieser Herde kommt, ist durch eine Tür und diese Tür bin ich. Und vor mir gab es auch schon Leute, die das behauptet haben, aber die waren Diebe und Räuber. Und wenn jemand da hineingeht, dann wird er ein- und ausgehen und Weide finden, dann wird er Orte haben, wo er sich nähern kann, wo er satt sein wird. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich sage, wenn ihr in mir verwurzelt seid, wenn ihr in mir euch nach mir ausstreckt oder eure Wurzeln bei mir habt, dann werdet ihr viel Frucht bringen, dann wird viel Gutes entstehen, dann werdet ihr erfüllt sein und viel Gutes für die Welt geben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus hat gesagt, ich will euch durch das Leben komplizierter, schwieriger, verrückter machen. Das ist nicht mein Ziel. Ich will euch das volle Leben geben. Ein erfülltes Leben. Ein Leben mit all den Dingen, die ihr euch wünscht und die euch wirklich weiterhelfen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr von mir nehmt, dann werdet ihr satt. Wenn ihr von mir trinkt, werdet ihr nicht mehr durstig sein. Das Wort für Äquivalent für nicht satt, nicht durstig gibt es nicht im Deutschen. Kleiner Exkurs. Kannst beim Duden nachgucken. So, er sagt, wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr satt sein. Warum? Was ist damit gemeint? Das ist doch, was wir beobachten. Wir streben immer nach mehr und noch mehr zu haben. Und wenn ich nur die nächste Ebene erreicht habe, wenn ich nur den größeren Fernseher habe, wenn ich nur das zweite Auto habe, wenn ich nur ein eigenes Haus habe, wenn ich nur endlich ein Kind bekommen habe, dann werde ich glücklich sein. Und Jesus sagt, nee, dann wirst du nicht satt sein. Wenn du bei mir bist, dann wirst du satt sein. Egal, wie viel du hast, egal, wie es dir, was um dich herum passiert. Das ist, was Jesus von sich behauptet hat. Das ist sein Anspruch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sagt Jesus. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, es gibt ein Leben hier auf der Erde. Und das ist eigentlich relativ kurz, verglichen zu dem, was danach alles kommt, nämlich die Ewigkeit. Und dann werden wir bei Gott sein oder nicht bei Gott sein. Aber wenn du bei mir bist, hier auf der Erde, dann wirst du sterben und danach leben und bei Gott sein. Und die Frage ist, glaubst du das? Fragt Jesus. Glaubst du das? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Auch im Griechischen verwendet er den bestimmten Artikel. Ich bin der Weg, meinend der einzige Weg. Ich bin die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Ich bin das Leben, der einzige Weg, um das Leben zu haben. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und er sagt dazwischen, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sind so Behauptungen, wo du sagst, Mann, das ist ärgerlich. Also wieso sagt Jesus sowas? Weil das ist ja total exklusiv. Und die Antwort ist, ja. Christentum ist komplett inklusiv im Sinn von, es lädt alle ein, egal aus welcher Kultur, aus welchem Hintergrund, aus welcher Hautfarbe. Wir können alle eins sein in Christus. Und Christentum ist total exklusiv. Weil Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Er sagt, niemand kommt zu Gott als durch mich. Was für ein Anspruch. Jesus sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Jesus sagt, es gibt ein Gericht und es gibt einen Richter, der am Ende richten wird über dein Leben, über mein Leben. Sagst du, wow, jetzt mach mal langsam hier. Also spielst du jetzt mit Angst hier, damit Leute Christen werden? Nee. Ich sag nur das, was Jesus gesagt hat. Ich will dir nur weitergeben, was Jesus gesagt hat, damit du dich damit beschäftigst und prüfst, ob Jesus ein komplett Verrückter war, der total Banane war und alles Mögliche über sich gesagt und geglaubt hat. Oder ob er ein Lügner war, der genau wusste, dass es kompletter Unfug ist, was er erzählt. Aber es ist eigentlich ganz witzig, ist die Leute so ein bisschen an der Nase rumzuführen. Oder ob Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Ob Jesus tatsächlich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ob Jesus tatsächlich derjenige ist, durch den du eine Beziehung zu Gott haben kannst, hier auf dieser Erde und nach dem Tod. Ob es wirklich ein Gericht gibt, ob es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt und eine Ewigkeit mit Gott. Und Jesus hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, ich bin gekommen, um zu retten. Das ist doch, warum ich hier bin. Diese Dinge hat Jesus gesagt. Jesus sagt gleichzeitig, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin nicht nur der Richter. Ich bin auch der Hirte, der sich kümmert um die Schafe, der sicher gehen will, dass die Schafe an einem Ort sind, wo sie sich nähren können, wo sie stark werden können, wo sie aufblühen können. Und ich lasse mein Leben für euch, damit ihr das haben könnt. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er sagt, also Jesus ist nicht nur, um zu sagen, hey, was ist los mit dir, reiß dich zusammen, ändere dein Leben. Sondern er ist sanftmütig, demütig, ich helfe dir, Ich will wirklich das Beste für dich und ich zeige dir, wo es lang geht in deinem Leben. Ich bin dein Freund, sagt er an anderer Stelle. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Die Predigtenserie, die wir haben, heißt, seid guten Mutes, seid getrost. Etwas, was Jesus oft gesagt hat. Und der Titel für die Predigt ist, seid guten Mutes, denn ich bin Jesus Christus. Ich bin letzten Donnerstag vor 26 Jahren getauft worden. Und ich weiß damals, als ich getauft wurde, ich war begeistert. Ich habe die Wahrheit gefunden. Ich habe diese Dinge zum Teil zum ersten Mal gelesen und dachte so, wow, unfassbar. Am Anfang noch die Unsicherheit, ist es wirklich so? Und dann die Überzeugung, wenn ich alles zusammenfüge, es macht Sinn. Wow, es ist tatsächlich so. Letzte Woche habe ich mich 3 Stunden damit beschäftigt, die Wasserwerte unseres Schwimmbads im Keller zu korrigieren. Weil ich viel zu viel Chlor reingemacht hatte und das wieder rausmachen wollte. Und dann habe ich Sorge gehabt, wenn die Kinder dann reingehen, dann können sie rote Augen bekommen. Und dann habe ich gestern Nachmittag den Garten vertikutiert. Ja, 26 Jahre später bist du in der Situation, den Garten zu vertikutieren und Stunden darauf zu verwenden, um solche Dinge zu kümmern. Und ich frage mich, und ich bete dafür, und wenn ich diese Dinge lese und mich vertiefe, kommt es auch wieder zurück, diese Begeisterung. Sagen, wow, Jesus war Gottes Sohn. Das ist der Hammer. Habe mich diese Woche im Garten gelegt, auf die Wiese, auf den Rücken, in den Himmel geguckt. Wow. Ich darf es tatsächlich wissen. Und Jörg, ich habe auch 4 Hühner zu Hause. Und ich bin total dankbar für meine 3 Mädels und meine Frau. Und ich denke mal, wow, was hat Gott uns gegeben? Was für ein Leben, was wir zusammen leben können. Wenn wir verstehen und zu Herzen nehmen, wer Jesus wirklich war, dann fallen viele Dinge von sich selbst an den Platz, wie ich mein Leben führen soll und will. Dann brauche ich niemanden, der eine Predigt hat und sagt, hey, könntest du mal wieder jemanden fragen, ob er vielleicht Gott kennenlernen will? Könntest du vielleicht ein bisschen geduldiger mit deiner Frau sein? Könntest du ein bisschen konsequenter sein und dich nicht so treiben lassen von diesen Frühlingsgefühlen, die jetzt gerade in ganz Berlin auftauchen und wo die Hüllen fallen und dich treiben lassen mit deinen Blicken, sondern vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, wie du Frauen wirklich anguckst oder ob du nur an ihrer Haut interessiert bist. Und all diese Dinge fallen von selbst an den Platz, wenn du verstehst, wer Jesus war. Und wenn du in Ehrfurcht davor stehst, sagst, wow, Jesus war wirklich Gottes Sohn. Letzter Gedanke. Für die Spezialisten, wer ist das? Bayern. Bayern ist deutscher Meister geworden. 6-0, yes. Alle Münchner haben sich gefreut, inklusive mir. Das niederländische Königspaar heißt Willem Alexander, die bunte Leser unter uns, Maxima, seine Frau, das Königspaar. Bei der Olympiade Rio 2016. Wen bejubeln sie da? Sie bejubeln eine junge Frau, die heißt Jeanne Wevers. Und sie war die einzige Teilnehmerin der Niederlande beim Kunstturnen in Rio. Sie ist Spezialistin für den Schwebebalken. Ungefähr so groß. Nein, nicht wirklich, aber ihr kennt diese Turnerinnen, sind kleine Persönchen, ja? So. Und sie hatte, also ja, sie ist ja, für sie war es das Höchste, da dabei zu sein bei dieser Olympiade, ja, und dort ihre Aufführung zeigen zu können. Tatsächlich, sie hat es ins Finale geschafft und 4 Jahre vorher hätte sie auch schon dabei sein können bei der Olympiade, aber sie war verletzt und sie konnte nicht hinfahren, aber jetzt ist ihre Chance da und es gab diese haushohe Favoritin und seit Jahrzehnten war diese Disziplin dominiert von osteuropäischen Turnerinnen, in der Regel hauptsächlich Rumänen. Amen, Michael, bist du da? So, also und dann gab es mal eine Chinesin, die auch mal gewonnen hat und eine Amerikanerin, die favorisiert war, aber eine Niederländerin noch nie. Und sie hat ihre Chance und sie hat eine Aufführung hingelegt und hat alles riskiert. Sie ist auf diesen Schwebebalken raufgesprungen mit einem Vorwärtssalto. Sie hat eine dreifache Drehung gemacht auf dem Schwebebalken. Sie hat ein Rückwärtssalto mit Anlauf vorwärts gemacht. Ein Auerbach-Salto hat noch nie jemand vorgemacht. Und sie hat alles gegeben. Und dann ist sie tatsächlich runtergekommen, ist gestanden und dann hat sie sich gezeigt vor den Kampfrichtern. Und tatsächlich, sie hat die Goldmedaille gewonnen. Und in Gegenwart des Königs und der Königin von ihrem Land und den Kindern. Und die waren begeistert, haben zugeguckt und gestaunt, waren sich so gefreut. Sie wollten sie einfach nur sehen. Und tatsächlich, sie hat ihr Bestes gegeben und sie hat gewonnen. Und ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass, ich meine, so wie diese Familie hier wirkt auf mich, wirken sie nicht so, dass sie nur geklatscht hätten, wenn sie auch gewonnen hätte. Aber ich denke, sie waren begeistert, dass sie einfach alles gegeben hat. Wenn sie runtergecrashed wäre bei ihrem Rückwärtssalto im Vorwärtslaufen, dann wären sie wahrscheinlich auch begeistert gewesen, weil sie hat alles gegeben. Vor den Kampfrichtern, vor dem Publikum. Unser Leben als Christ ist wie auf einem Schwebebalken zu gehen. Ich gebe alles für euch heute. Jörg hat mir gesagt, die Gemeinde ist unfallversichert. Und seine Schraubzwingen, die hier sind, halten auch. Unser Leben ist wie ein Schwebebalken. Wenn wir Christ werden, springen wir, machen wir einen Sprung des Glaubens, einen Schritt des Glaubens auf einen Weg, der ein bisschen schwieriger ist, als auf geraden Boden zu laufen, wie alle anderen es machen. Das Leben als Christ braucht Glauben. Und am Anfang ist die Begeisterung da, das Vertrauen da. Gott ist mit mir, es wird alles gut gehen und jetzt werde ich mein Leben leben auf einem Schwebebalken, ich werde mein Bestes geben, weil Jesus hat sein Bestes für mich gegeben, keine Frage. Dann steigst du auf und merkst, uiuiui, das Ganze ist ja doch ein bisschen wackelig hier. Also nicht so einfach, wie ich mir es vorgestellt habe. Und vielleicht hast du schon mal ein größeres Kunststück probiert auf dem Schwebebalken und du bist sogar schon runtergefallen. Also ganz ehrlich, in den 90er Jahren habe ich das Gefühl, ich hab Stunts probiert als Christ und bin runtergefallen und habe mir wehgetan und habe anderen Leuten wehgetan und musste daraus lernen. Und die Frage ist, was machst du dann? Was machst du dann, wenn das Leben unsicher wird? Und dann merkst du, ui, das ist, also vielleicht ist es besser, wenn ich nur ein bisschen vorsichtig versuche, auf dem Schwebebalken zu bleiben, und etwas Sicheres zu finden und ich gehe weiter sonntags zum Gottesdienst, zumindest meistens, wenn es irgendwie in meinen Zeitplan passt und ich will auch weiter, also einmal im Monat, da helfe ich dann auch in der Suppenküche, weil sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, weil mein Leben ja eigentlich ganz toll ist, aber das von anderen nicht so und ich möchte eigentlich nur sicher auf dem Balken bleiben und nicht runterfallen und meine Kinder, denen soll auch nichts wehtun und die sollen ihre Helme auch immer tragen und Knieschützer, damit sich niemand wehtut und ich will meinen Mann auch nicht zu sehr ärgern mit meinem Engagement, weil sonst gibt es vielleicht Stress und ich möchte einfach nur ein schönes Leben haben und festhalten an meinem Leben einfach nur festhalten und nicht so schwierige Dinge machen, weil sonst könnte ich runterfallen und mir wehtun und wenn ich eines Tages sterbe, dann am besten im Schlaf, weil es tut nicht so weh. Ich werde einfach einschlafen, ganz ruhig
und ganz still und in den Schoß Jesu fallen. Und dann werde ich aufwachen. Kannst du dir vorstellen, das niederländische Königspaar, Jeanne Wevers, steigt auf den Balken und sie macht sowas. Die würden da stehen. Was macht die da? Wir sind bei den Olympischen Spielen. Gibt die gerade alles oder was ist los? Stell dir vor, die Kampfrichter. Finale Olympische Spiele, die Kampfrichter. Okay. Wie bewertet man den Schwierigkeitsgrad dieser Übung? Das Leben als Christ ist wie auf dem Schwebebalken. Jesus hat alles gegeben. Sein Leben. Und er sagt, leb dein Leben für mich. Gib du jetzt dein Leben. Gib alles. Lass dich nicht verunsichern und mutlos werden und Angst haben wegen Fehlern, die du gemacht hast oder Niederlagen, die du hattest oder den Sorgen der Welt, wie Jesus das in einem Gleichnis beschreibt und nach allem anderen. Sondern gib alles für Jesus. Wenn du runterfällst, steh wieder auf, geh wieder hoch. Gib alles, weil Jesus hat alles gegeben. Wir können getrost sein, weil Jesus, der Sohn Gottes, der Christus ist. Amen.